Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur 43. Episode von Moving the Future. Eure Treue und auch euer Feedback haben mich und mein Team in den letzten Monaten wirklich unglaublich motiviert und es hat riesigen Spaß gemacht. Und genau deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diesen Podcast aufs nächste Level heben wollen. Und deswegen habe ich heute eine ganz besondere Ankündigung für euch, denn diese Folge ist eine Art Best-of, was wir gemacht haben. Wir zeigen nochmal die Highlights mit all unseren großartigen Gästen und ich glaube, das zeigt sehr deutlich, dass dieser Podcast einfach noch so viel mehr sein kann. Und was genau das bedeutet und was genau wir oder ich da vorhaben, das werdet ihr in den kommenden Monaten auf meinen Social Media Kanälen erfahren. Und bevor wir in eine kreative Pause gehen, da möchte ich mit euch eben nochmal teilen, was Moving the Future für mich so besonders gemacht hat. Nämlich die inspirierenden Geschichten, die überraschenden Anekdoten und eben auch die vielfältigen Perspektiven auf unsere Wirtschaftswelt. Und jede einzelne Begegnung für mich war total besonders, waren spannende Gespräche und sie haben wirklich Spuren hinterlassen. Und nicht nur bei mir, hoffe ich, sondern auch bei euch vielleicht.
Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rowe Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
Ja, und ich möchte damit starten mit einer der Perspektiven, die wirklich mich besonders geprägt hat, nämlich die Perspektive meines Vaters. Er ist der Gründer von Rowe. Und er war dadurch auch einer der ersten Gäste in diesem Podcast. In Folge 2 hat er seine beeindruckende Geschichte erzählt, wie alles begann bei Rowe. Dieses Jahr werden wir übrigens 30 Jahre. Und wie herausfordernd eben auch die ersten 12 Monate waren. Hört mal rein.
Am Anfang ist immer die Idee.
Genau.
Helmut Schmidt hat zwar mal gesagt, wer Illusionen hat oder Ideen hat, der sollte zum Arzt gehen. Schlosserei war natürlich jetzt kein Thema für mich. Ich kam ja aus der Schmierstoffindustrie. Ich war nach dem Studium bei der Shell. Aber Schmierstoff war einfach naheliegend. Da hatte ich ja meine Erfahrungen schon gemacht. Aber klar, ein Unternehmen zu gründen und dann Produktion, Labor, das war ja eine One-Man-Show am Anfang. Die eigentliche Hürde war, überhaupt eine Genehmigung zu bekommen. Und damals war das noch anders wie heute. Man musste halt im Prinzip obere Wasserbehörde, untere Wasserbehörde, Brandschutz. Man musste überall erstmal hingehen und die Leute überzeugen, dass man halt auch die Bestimmungen für die Lagerung und so weiter, dass man das alles einhält. Und dann haben wir auch eine Genehmigung bekommen. Und der Businessplan, das war damals auch noch etwas anders, da stand auf einer DIN A4-Seite.
Und damit ging's dann. Du meinst der für die Bank?
Ja, für die Bank. Der war auf einer DIN A4-Seite. Aber meine Eltern hatten ein sehr gutes Standing bei der Bank. Man kennt uns dort und kannte uns damals auch schon gut dort. Von daher war da ein gewisses Grundvertrauen da. Und die Bank hat dann entschieden, okay, es war 1 Million D-Mark damals und die hat sie dann auch gegeben. Und dann ging's los. Und da wir aber nicht viel Geld hatten, weil 1 Million D-Mark für ein kleines Schmierstoffwerk ist schon eine jede Menge Geld.
Mit wie vielen Kesseln und Equipment hast du angefangen? Mit wie vielen Linien?
Also wir haben am Anfang einen 1200 Liter Kessel, einen 2000 Liter Kessel und einen 10.000 Liter Kessel gehabt. Dazu eine kleine Füllmaschine, 8 Tanks mit 13.000 Liter. Die standen dann im Nebengebäude in einer Wanne. Ja, und dann hatten wir, wir hatten noch einen Lagertank und das war's. Lagertank für Additive und das war's. Das war alles,
was wir. Dann war wahrscheinlich schon recht viel von der Million D-Mark aufgebraucht.
Ja, das Hauptproblem war, dass wir bei der Gründung eigentlich das Geschäftsmodell war, dass wir lokal in Rheinhessen eben zu den Landwirten, zu kleineren Industriebetrieben, zu Metallbearbeitungsbetrieben gehen und dort unsere Produkte anbieten. Aber der Prophet im eigenen Lande, der gilt nicht viel. Und bei den Landwirten, was man auch im Nachhinein immer nachvollziehen konnte, Ein Landwirt, der für 100.000 D-Mark und heute Euro einen Traktor da stehen hat, der will natürlich nicht ein unbekanntes Öl in seine teure Maschine einfüllen. Also es war ein täglicher Kampf um jeden einzelnen Liter. Und eigentlich waren wir im Prinzip nach 12 Monaten pleite.
Ja, wenn wir uns heute vorstellen, dass Rennwagen, die mehrere hunderttausend Euro kosten, unsere Schmierstoffe verwenden, dann ist das für mich schon einfach echt eine krasse Entwicklung und ein wunderbares Beispiel dafür, wie hochperformant und gut unsere Produkte einfach sind. Und es macht mich wahnsinnig stolz. Und wie es dazu gekommen ist, dass auch aus unserem Unternehmen eine Marke wurde, das hat mein Co-CEO Stefan in Folge 1 erzählt, denn er ist seit über 20 Jahren dabei und er hat wirklich viel schon miterlebt.
Ja, also definitiv war es zunächst so, dass wir im Bereich der automotiven Schmierstoffe unser Kerngeschäft hatten und in den ersten Jahren auch aufgrund hoher Produktqualität für viele Kunden interessant waren, die ihre Eigenmarke bei uns haben fertigen lassen. Das heißt, wir hatten viele Kunden, für die wir unter deren Brand, unter deren Bezeichnung produziert und abgefüllt haben, bedeutet, in den ersten Jahren war auch Rowe die Marke an sich gar nicht so sichtbar, weil die meisten Produkte, die aus dem Werk raus transportiert wurden, waren unter fremden Brands gewesen, sodass die Marke zunächst gar nicht so stark in Erscheinung getreten ist. Das kam erst sukzessive, nachdem wir dann auch so einen gewissen Output, eine gewisse Menge hatten, wo wir dann auch gesagt haben, jetzt wollen wir sukzessive auch für den Wachstum auch in den Exportländern mehr auf Marke setzen und hatten dann uns mehr und mehr damit beschäftigt, das Produktportfolio weiter zu füllen und dann auch in Richtung Marke, Markenbranding zu gehen.
Heute haben wir über 350 Mitarbeitende an 2 Produktionsstandorten. Wir haben mehrere Auslandsgesellschaften, die den Vertrieb für uns in die Region übernehmen und wir liefern unsere Produkte in mehr als 80 Länder. Und wenn ich auf meine Karriere, meinen Lebensweg und auch meine Möglichkeiten schaue, dann bin ich natürlich vor allem dafür dankbar, dass mein Vater, meine Familie, meine Kollegen, meine Freunde auch immer in meine Fähigkeiten vertraut haben und mich auch immer ermutigt haben, die Nachfolge anzutreten. Dass es aber auch anders laufen kann, das hat uns meine Freundin Christina Diempuello erzählt. Sie hat nämlich erleben müssen, wie das elterliche Unternehmen in einem Konzern aufgegangen ist. Was ich beeindruckend finde, sie hat sich davon einfach nicht unterkriegen lassen, sondern sie hat das Zepter in die Hand genommen und hat heute ihr eigenes, selbst gegründetes Unternehmen. Und hier ein kurzer Einblick in Folge 18, in der sie von ihrem Weg erzählt.
Ja, also grundsätzlich bin ich im Grunde der Beweis dafür, dass Nachfolge gut geplant sein will und auch ja, transparent, offen, vielleicht frühzeitig miteinander besprochen werden sollte. Allerdings muss man natürlich dann auch immer sagen, der Markt und die Wirtschaft und Entwicklungen von ganzen Industriezweigen sind natürlich sehr volatil, sehr dynamisch. Und meine Eltern haben sich in 2018 entschieden, ihre eigenen oder die Familienunternehmeranteile in einen größeren Konzern zu konsolidieren, haben sich dann auch noch länger für die ja, verantwortliche Rolle im Management verpflichtet. Und im Grunde war somit mein Traum geplatzt, die Nachfolge in der Fahrradherstellung anzutreten. Habe damals im eigenen Betrieb oder im elterlichen Betrieb, der uns mit den Mehrheitsfamilienanteilen auch gehörte, gearbeitet im Bereich Business Development und habe mich schon immer mit neuen Geschäftsfeldern auseinandergesetzt. Also da haben wir schon längst Dienstrad Leasing eigentlich direkt vom Hersteller betrieben. Und für mich war klar, dadurch, dass ja, es keinen Weg im eigenen Familienunternehmen mehr für mich gab, stand ich dann vor der Entscheidung, wie geht's weiter? Ich möchte Familienunternehmerin sein. Ich möchte meine eigenen Werte, meine Tradition im Fahrrad fortführen und dabei trotzdem Innovation betreiben können. Und ja, habe im Grunde dann das gemacht, was letztlich die Deutsche Dienstrad wurde, ausgegründet, eine Geschäftsidee weiterentwickelt. Wir sind heute völlig marken- und herstellerunabhängig im Bereich der Dienstrad-Leasing oder im Bereich des Dienstrad-Leasings und in der Abwicklung von Diensträdern bei deutschen Arbeitgebenden und bin dann mal mit meinem Mann gemeinsam losgelaufen. Mhm. So einmal alles. Ab Ende 2019 sind meine Eltern dann in den Exit und wir waren dann damals sofort in der Kapitalbeschaffung, sind sofort auf die ersten Banken los, haben begonnen, eine eigene Homepage zu dribbeln, uns über das Gesamtkonzept Deutsche Dienstrad, den Namen gab es damals noch nicht, Gedanken zu machen. Und wirklich so einmal alles, vom Homepage-Aufbau bis hin zu versuchen, in irgendeiner Form erstmal Gelder zu beschaffen und alles einmal from the scratch auf einem weißen Blatt Papier zu bauen. Und das war wirklich eine sehr, sehr spannende Reise, muss ich sagen.
Ihr seht also, es gibt keine feste Schablone für eine erfolgreiche Unternehmerin oder einen erfolgreichen Unternehmer. Man kann selbst gründen, man kann ein Unternehmen übernehmen, man kann ein Unternehmen kaufen und es weiterentwickeln. Und ich denke, jeder tickt anders, jeder bringt eigene Erfahrungen mit. Und deswegen muss man auch seinen ganz individuellen Weg finden, der zu einem selbst passt. Ich zum Beispiel bin direkt nach meinem Studium und auch direkt nach der Promotion ins Familienunternehmen eingestiegen. Dr. Liz Hannemann-Strenger, eine meiner Gästin in Folge 38, die hat das auch ein bisschen anders gemacht und ich fand es super spannend, auch mal so ein bisschen einen anderen Lebensweg skizziert zu bekommen.
Also inhaltlich habe ich, du hattest ja das Thema Promotion angesprochen, promoviert zum Thema Führung in unterschiedlichen Länderkulturen. Das hilft mir, aber ich glaube, bei der Promotion war eher so dieses Thema sich durchbeißen, das Umfeld. Ich hatte da auch schon viele Berater um mich, die mich irgendwie geprägt haben und eigentlich auf das Berufsleben vorbereitet haben. Und ich hatte auch einen tollen Doktorvater, der mir einfach viel so zum pragmatischen Umgang im Berufsleben mitgegeben hat. Aber ich glaube, so rein die inhaltliche Arbeit, die hat mir jetzt nicht so sehr viel geholfen, muss ich gestehen. Aber ich glaube, das bei vielen, sage ich mal, wissenschaftlichen Arbeiten so. McKinsey hat mir enorm viel geholfen, einfach zu Führungsskills, wie strukturiert man Meetings, wie geht man an Themen im Business ran, da war das enorm wichtig und das ist auch was, wovon ich heute total zehre und auch von dem Netzwerk von McKinsey. Also wenn ich irgendeine Frage habe zu Themen, ich finde immer jemanden, der darauf eine Antwort hat oder zumindest da als Sparringspartner da ist und das ist sehr, sehr wertvoll. Ja. Deshalb, es kommt ja auch oft die Frage auf, direkt ins Familienunternehmen einsteigen oder vorher nochmal eine andere Station. Und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch, aber für mich war es schon wichtig, dass ich nochmal ein bisschen externe Erfahrung gesammelt habe.
Ja, lasst uns aber auch auf die Gründer, Gründerinnen blicken, die ohne familiären Background ein Unternehmen aufbauen. Und manche davon sind wirklich blitzschnell in absoluten Trendbranchen etabliert. Geht's euch da auch wie mir? Also ich frage mich oft, wie kommen die Menschen so früh auf die richtigen Themen? Die haben irgendwie den richtigen Riecher. Und ein großartiges Beispiel dafür ist Olga Modvinova in Folge 31. Sie ist Tech-Unternehmerin, auch ganz hier in der Nähe in Heidelberg. Und sie sind einfach Technologien oft auch Jahre heraus. Lange bevor wir Normalbürger sozusagen schon das wissen und dann eben darüber staunen. Und ich wollte wissen, wie entwickelt man eigentlich diese Leidenschaft für Tech? Und ihre Antwort war total wunderbar normal und genau deshalb so einprägsam.
KI ist eigentlich allgegenwärtig und in meinem Fall war es ganz einfach. Ich liebe Science Fiction, Bücher, Filme und ich gehöre zu der Generation Star Trek The New Generation. Sagt das dir etwas?
Ja, schon, aber du hast dann dein Hobby oder deine Leidenschaft zum Beruf gemacht, weil du so fasziniert davon warst? Oder?
Ich war fasziniert. Ich habe schon als Kind solche Bücher gelesen und ich fand es großartig, diese Vision von einer idealen Gesellschaft mit sehr hohen moralischen und ethischen Normen. Und in der auch Technologie zu was Besseren in allen Bereichen des Lebens beiträgt. Also auf der Starship, falls du mal so eine Folge geschaut hast, gibt es ja überall Technologie. Essen wird mit Hilfe der Technologie gekocht. Es gibt HoloLenses, Holograms, HoloRooms, alles Mögliche. Simulationen helfen auch bei der Untersuchung der Fehler, bei der Planung, Problemanalyse, Predictions für die Wartung. Und das ganz Tolle dabei ist dieses wunderbar smarte Kopf, das Wissen der ganzen Menschheit, mit dem man auch interagieren kann. Und das hat mich immer fasziniert. Ich habe mich immer gefragt, wie könnte man so einen Kopf bauen? Was könnte man denn jetzt tun, damit wir endlich mal das ganze Wissen der Welt zusammenführen und wir können es verbinden? Und das wird auch dazu, dass ich irgendwann logischerweise Informatik, natürlich als Mittel, gemeinsam mit der Sprachverarbeitung studiert hatte, um diese Vision näher zu kommen.
Ja, also wenn man KI-Tools fragt, dann heißt es, dass es eine Umfrage aus dem Jahr 2019 gibt, dass etwas mehr als 11 Millionen Deutsche ab 14 Jahren Science-Fiction-Filme mögen. Und da es deutlich weniger Tech-Unternehmen gibt, scheint bei Olga neben der Leidenschaft auch noch einiges mehr dahinter zu stecken. Und das hat sie auch in unserem Gespräch gezeigt, weshalb die Folge, wie alle anderen natürlich auch, aber die besonders hörenswert ist. Und ich habe ja gerade schon vielleicht etwas scherzhaft angedeutet, dass wir Unternehmer, Unternehmerinnen ja eher eine kleine Gruppe in unserer Gesellschaft sind. Aber trotzdem tragen wir natürlich eine sehr große Verantwortung. Das gilt für die Verantwortung für unsere Umwelt, für unsere Produkte, für unsere Mitarbeitenden, aber eben auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und dieses Engagement sehen leider nicht alle Menschen. Deswegen finde ich es immer super, wenn Unternehmer, Unternehmerinnen darauf aufmerksam machen. Und einer, der das besonders gut kann und auch gemacht hat, ist Ansgar Heise. Er war nämlich in Folge 32 mit seiner Tochter Johanna zu Gast und er hat seinen Standpunkt zur Stellung der Unternehmer, Unternehmerinnen in unserer Gesellschaft, wie ich finde, sehr eindrucksvoll klargemacht.
Es wird uns nicht leicht gemacht. Muss man schon sagen. Es wird uns nicht leicht gemacht. Es fängt schon an bei dem Thema, dieses leidige Thema Erbschaftssteuer, was ein Riesenproblem ist. Gerade weil diese Verschonungsregeln, die sind ja gut, aber sie haben eben diese Grenze, 26 Millionen Euro. Das hört sich für den normalen Menschen erstmal auf der Straße wahnsinnig viel an. Es geht aber hier um Unternehmenswerte und die liegen eben nicht liquide vor. Und da ist, finde ich, erstmal eine große Barriere. Dann kommt das Nächste, die Bürokratie und das Ganze, was man so im Geschäftsbetrieb beachten muss an Regularien. Ich glaube, es gibt aber noch einen viel stärkeren Punkt, dass das Bild des Unternehmers so ein Zerrbild ist. Es wird nämlich verwischt mit dem Thema Erbe, Reichtum, überzogener Reichtum.
Faulheit.
Faulheit, genau, Nichtgerechtigkeit. Und das stimmt nicht. Ein da würde ich gerne dran arbeiten, dass das Unternehmerbild klarer hervortritt. Natürlich sind wir Erben, aber wir sind alle irgendwo Erben. Der eine mehr, der andere weniger. Wenn man ein Unternehmen als Nachfolger und als Erbe eintritt, heißt das erstmal, dass man eine wahnsinnige Aufgabe hat, nämlich dieses Unternehmen weiterzuführen. Man übernimmt Verantwortung. Ein Unternehmer ist einer, der Verantwortung übernimmt und der vor allem anders als ein Manager in ganz anderen Zeitkategorien denkt. Er denkt nämlich im Zweifel generationsübergreifend, langfristig damit und er agiert eigentlich wie ein gestaltender Mensch. Ein Unternehmen ist ja immer etwas, was man zu gestalten hat und nicht, was man zu verwalten hat. Und diese Funktion des Unternehmens, des kreativen Unternehmers, der pflichtbewusst an seinem Platz arbeitet und dafür sorgt, dass auch morgen noch viele Menschen in einem Unternehmen arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen. Das muss in der Öffentlichkeit klarer herausgestellt werden. Und dann erübrigt sich auch die Diskussion um Gerechtigkeit nach Erbschaftssteuer oder die mit der Erbschaftssteuer ausgedrückt werden soll. Und dann tritt in den Vordergrund der Punkt, wenn ein Unternehmer dafür sorgt, dass in seinem Unternehmen Arbeitsplätze gesichert werden, dass neue Ideen, Innovationen in einen Wirtschaftsprozess eingebracht werden und so sich eine Gesellschaft weiterentwickeln kann, dann ist es das richtige Bild, das wir irgendwo in der Öffentlichkeit stärker verankern müssen. Und da brauchen wir die Politik, da brauchen wir uns aber auch selber, dass wir das der Politik lauter sagen, damit sie das versteht.
Wie Ansgar sagt, müssen wir Unternehmer, Unternehmerinnen aber eben auch selbst aktiv werden und uns einbringen. Ich bringe mich zum Beispiel bei uns in unserer IHK ein, aber eben auch auf Social Media, indem ich meine Stimme erhebe. In klassischen Medien nehme ich Stellung zu aktuellen Themen, ja, und engagiere mich natürlich auch hier im lokalen Kontext. Und klar gibt es Stakeholder, die vielleicht manchmal denken, oh, wie macht die denn das alles? Die muss sich doch auch noch um ihr Unternehmen kümmern. Aber ich bin eben der festen Überzeugung, dass eben Dialog und Demokratie auch nur dann funktionieren, wenn eben alle Positionen auch zu Wort kommen. Und das passt sehr gut zu meiner Gästin in Folge 40. Da war nämlich Christina Kaut-Antosch bei uns. Und sie ist nicht nur eine tolle Unternehmerin und übrigens auch Nachfolgerin, sondern sie ist auch Vizepräsidentin ihrer regionalen IHK. Und sie hat mir erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie Vizepräsidentin wurde, warum sie sich eben für dieses Ehrenamt einsetzt. Und mich hat beeindruckt, wie konsequent sie sich dort einbringt. Und am Ende hat es natürlich auch wieder ein bisschen mit den Werten zu tun, die sie durch ihre Familie eben auch mit auf den Weg bekommen hat. Aber hört selber.
Ich habe immer das Gefühl, aber das ist auch etwas, was ich auch vorgelebt bekommen habe. Mein Vater zum Beispiel war auch immer in der Industrie- und Handelskammer tätig. Ich habe das Gefühl, unsere Wirtschaft braucht auch einfach eine Stimme. Das geht sonst irgendwie unter. Alle Menschen nehmen das irgendwie so als gegeben hin. Mhm. Und ich glaube, dass das am besten geht, indem man sich zusammenschließt und als Vertreter der Branche dann auch seine Stimme in Kammern und Verbänden erhebt.
Ja, absolut. Und du warst auch die erste Frau sogar dort im Präsidium. Wie hast du das geschafft? Und ja, was ist da nochmal die besondere Rolle, die dir dazukommt?
Ja, ich habe das damals gar nicht so richtig wahrgenommen, dass da, also das war für mich gar nicht so Thema, dass das Präsidium vorher nur männlich war. Ich habe einfach gesagt, wenn ich da schon mitmache, dann versuche ich auch direkt mich ins Präsidium wählen zu lassen. Und es ist ja so, man wird erst in die Vollversammlung gewählt und dann kann man sich aus der Vollversammlung heraus als Kandidat fürs Präsidium aufstellen. Und da sind einige Herren dann irgendwie ausgeschieden und es waren quasi Plätze frei. Und ich habe einfach gesagt, ich traue mir das zu, ich würde das machen und bin dann auch direkt ins Präsidium gewählt worden und habe dann eigentlich erst richtig gemerkt, ach oh, ich bin ja die einzige Frau unter den Achten. Und dann war ich auch noch mit Abstand wirklich die Allerjüngste. Also es war noch bevor ich Kinder hatte und ich bin wirklich da schon lange tätig. Und das war dann ein bisschen gewöhnungsbedürftig insofern, dass ich mir dann am Anfang schon irgendwie ein bisschen fehl am Platze insofern vorkam, dass ich halt einfach nicht in das Klischee gepasst habe.
Ja, aber großartig, so einfach mal gemacht und gar nicht groß drüber nachgedacht.
Ja, genau.
So wenn dann richtig, also nee, nur Vollversammlung.
Ja.
Aber ich nehme an, dass du darüber jetzt auch viele Möglichkeiten hast auf Diskussionen oder Panels oder wenn du auch zu Vorträgen oder so eingeladen wirst, dass du eben da auch deine Statements natürlich nochmal ein bisschen anders rüberbringen kannst.
Ja, genau. Das ist natürlich etwas, was immer mitzieht. Das ist irgendwie auch eine Position. Also das war nicht der Grund, warum ich das machen wollte, aber das ist etwas, was ich schon merke, dass es natürlich auch im Ganzen etwas mehr Gewicht gibt. Und ich finde es aber vor allem auch sehr bereichernd, mich mit anderen Unternehmern austauschen zu können. Also das Netzwerken ist einfach total wichtig an der Stelle. Und ich lerne über meine Ehrenämter total viele interessante Kontakte kennen. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten weiterbringt.
Wenn wir schon beim Thema Engagement sind, dann darf ich natürlich meine Leidenschaft und damit eben auch das Engagement von Rowe im Sport nicht verheimlichen. Das darf auf gar keinen Fall fehlen. Denn wie ihr wisst, wir betreiben ein eigenes Motorsportteam und wir haben da wirklich schon sehr beeindruckende Erfolge mit eingefahren. Solche Titel fallen natürlich im Sport nicht vom Himmel. Das ist ziemlich harte Arbeit und man braucht auch ziemlich viel Ausdauer, um dahin zu kommen. Und deswegen habe ich in Folge 8 Hans-Peter Naundorf, den Teamchef von Rowe Racing, eingeladen. Er hat das Team damals mitgegründet, auch zusammen mit meinem Vater, und er hat uns erzählt, was man von einem Racing-Team für Unternehmensführung und fürs Business lernen kann. Als Beispiel hatte ich zum Beispiel den Boxenstopp gewählt. Ein Boxenstopp ist eine der eindrucksvollsten Teamleistungen im Motorsport, weil man braucht Präzision, man braucht Geschwindigkeit und man braucht perfekte Koordination unter den Teammitgliedern auf engstem Raum. HPs Antwort, die ihr jetzt hört, zeigt, wie es auch im Business laufen sollte.
Das ist eine gute Frage. Wir haben uns da lange natürlich auch darüber Gedanken gemacht. Das lebt ja auch das Thema. Letztendlich sind wir hier zu einem Konstrukt gekommen, wo wir sehr flache Entscheidungshierarchien haben. Wir haben einzelne kleine Gruppen von Mitarbeitern aufgeteilt und die dürfen autark entscheiden. Ja, das ist ein ganz klassisches Beispiel. Bei dem Boxenstopp gibt es 4, 5 Abteilungen von Engineering, Werkstattseite aus, Reifeningenieurseite aus, Strategieingenieur. Die dürfen alle in ihrem Rahmen eine Entscheidung treffen und die treffen die einzeln während des Boxenstopps. Werden einzelne Aufgaben an dem Auto oder im Bereich Auto abgearbeitet und am Ende des Boxenstopps, wenn das Auto wieder weggefahren ist, wenn wir kurz Zeit haben, kommen wir zusammen, werden die Entscheidungen kurz mitgeteilt und jede Entscheidung ist autark gefallen. Das ist ein langwieriger Prozess. Ja. Das kann nicht von Anfang an funktionieren, deswegen hat es ja auch gedauert, unser Team in einem gewissen Zeitraum erst so zu entwickeln, dass wir auch diese Performance kontinuierlich abgeben können. Aber schlussendlich ist es wie bei allen Themen, es ist eine Vorbereitung, es ist eine Zerstückelung der Prozesse, es sind die Prozesse direkt angeschaut, aufgestellt und Vorbereitung macht es eben auch hier. Und das Wissen, das wir verteilen, letztendlich fügen wir eben einzelne Arbeitsprozesse zusammen und am Ende an der Rennstrecke schaut es aus wie aus einem Guss. Aber es sind einzelne Abläufe, die jedes Mal wieder geprobt werden, neu definiert werden, vom Reglement her eventuell angepasst werden. Aber nach außen hin schaut es dann aus wie aus einem Guss und es funktioniert ja.
Teamwork, das nahtlos ineinander greift, das wünschen wir uns alle, oder? Und ich bin mir sicher, dass Svenja Huth das genauso sieht. Sie ist eine der größten, bekanntesten deutschen Fußballerinnen unserer Zeit und sie spielt beim VfL Wolfsburg, dessen Frauenteam Rowe unterstützt. Sie war in Folge 41 zu Gast und ich gebe zu, vorher habe ich mich gefragt, wie wird ein Podcast, wenn zwei so unterschiedliche Welten aufeinandertreffen? Sie ist Olympiasiegerin, hat die Champions League gewonnen, sie ist eine absolute Profisportlerin. Ich dachte, unsere Alltage hätten vielleicht kaum Berührungspunkte. Doch ihr Blick auf die Gemeinsamkeiten hat mich überrascht und auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Wenn wir im Business oft in komplizierten Anglizismen sprechen, bringt sie es ganz klar auf den Punkt. Ihre Antwort auf die Frage, wie verbessert man sich eigentlich selbst?
Ich glaube, es ist immer wichtig, bei sich zu bleiben und nicht ja wirklich entweder anfangen zu träumen oder nach links und rechts zu schauen, sondern wirklich auf sich und seine Stärken erstmal zu fokussieren. Und gerade jetzt im Fußball ist natürlich ein schnelllebiges Geschäft und auch auf dem Platz passieren Fehler und die sollen auch passieren. Nur wichtig ist natürlich dann auch, glaube ich, so ist es dann eben auch im Business, aus diesen Fehlern zu lernen und nicht irgendwie diesen Fehler vielleicht ein paar Mal zu wiederholen, sondern da wirklich auch sich weiterzuentwickeln. Für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, eben keinen Stillstand zu haben, sondern immer zu gucken, okay, an welchen Stellschrauben kann ich drehen, wie kann ich mein Team noch irgendwie besser mitnehmen, wie kann ich meine Mitspielerin auf dem Platz noch besser machen, um da eben auch ja das Bestmögliche für meine Mannschaft dann eben auch ja rauszuholen.
Fokus, Reflexion, Ehrgeiz, Coaching und Wissensvermittlung. Genau das, was Svenja anspricht, ist auch der Kern dieses Podcasts. Und ich verspreche euch, dieser Kern wird auch im neuen Format erhalten bleiben. Also seid gespannt, was kommt. Alle News und Updates gibt es natürlich rechtzeitig auf meinen Social-Media-Profilen. Und bis dahin hoffe ich, dass euch diese kleine Compilation nochmal inspiriert hat, vielleicht sogar dazu die ein oder andere Folge nochmal reinzuhören. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und eine gute Zeit. Ganz bis bald, eure Alexandra. Ciao.